DW Menschen und Märkte.
Spannungsverhältnis Macron, Jamaika und die Börse und Paris Saint-Germain. Geld spielt keine Rolle. Das und mehr jetzt. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt heute in Paris seine Europapläne vor. Macron will Europa ausbauen und reformieren, setzt sich unter anderem für einen europäischen Finanzminister ein. Das ist für sich genommen schon ein Thema für die Börse, gewinnt zwei Tage nach der Bundestagswahl aber zusätzlich an Brisanz. Denn die FDP hat in ihrem Wahlprogramm einige europaskeptische Töne angeschlagen. Würde eine Jamaika-Koalition mit FDP-Beteiligung also Sand ins deutsch-französische Getriebe streuen? Dieter Reg.
Mehr Integration, ja oder nein? Das ist die Kernfrage, um die es sowohl für die Europäische Union insgesamt als auch für die Eurozone geht. Soll Europa stärker zusammenwachsen, auch mit gemeinsamem Budget und einem gemeinsamen Finanzminister? Sollen die einzelnen Staaten Kompetenzen zugunsten der Union abgeben oder nicht? Für David Millecker von Union Investment sind die Fragen keineswegs neu.
Die Euro-Krise hat relativ deutlich offengelegt, dass der Euroraum, so wie er konstruiert ist, nicht optimal funktioniert, gerade in Krisensituationen nicht optimal funktioniert. Das ist auch bekannt, dass bei einer gemeinsamen Währung, aber einem sehr heterogenen Währungsraum, man andere Stabilisierungsmechanismen braucht.
Zusätzlich zu den Stabilisierungsmechanismen, etwa gemeinsamen Krisenbudgets, weist Stefan Mütze von der Landesbank Hessen-Thüringen darauf hin, dass jedes Land auch selbst tätig werden muss.
Also ich glaube erstmal, das Allerwichtigste ist, dass alle Länder ihre Hausaufgaben machen. Frankreich ist dabei. Wir haben ja gerade die Reform, die ersten Reformschritte in Frankreich jetzt gesehen. Aber es gibt eine ganze Menge Länder, die hier noch Defizite haben, zum Beispiel Italien, die hier bisher noch relativ wenig gemacht haben. Das muss der erste Schritt sein.
Der französische Präsident Macron will deutlich mehr Schritte. Er will ein gemeinsames Budget der Euro-Staaten, will einen gemeinsamen Finanzminister. Der Weg dorthin wird, da sind sich Beobachter einig, ein langer und kontroverser. Denn entscheidend ist, welchen Umfang und welche Aufgaben ein gemeinsames Budget hat. Entscheidend ist genauso, welche Mittel stehen einem Finanzminister zur Verfügung, wofür darf er sie einsetzen, wie stark ist seine Stellung. David Millecker weist darauf hin, dass sich Frankreich und Deutschland bei einem anderen Schritt hin zu mehr Integration bereits näher gekommen sind.
Der Vorschlag, den die deutsche Bundeskanzlerin ja mittlerweile befürwortet, ist ein europäischer Währungsfonds, wo wir eine bereits bestehende Institution, nämlich den Europäischen Stabilisierungsmechanismus, der in Krisenzeiten mit Notkrediten hilft, erweitern, nur dass wir gegebenenfalls nicht ganz so starke Auflagen haben.
Seit Sonntag bewegt sich Angela Merkel in einer neuen politischen Konstellation. Einiges deutet darauf hin, dass sie bald Kanzlerin einer Jamaika-Koalition sein wird. Wird dieses Bündnis zu mehr europäischer Integration bereit sein? Wird es den Schritten von Emmanuel Macron folgen? Thilo Wanow von der ODO BHF Bank ist optimistisch.
Ich denke, dass die neue Bundesregierung, wenn es zu einer Jamaika-Koalition kommt, durchaus eine proeuropäische und eine Integrationspolitik auf europäischer Ebene verfolgen kann.
Verfolgen kann. Das sieht Robert Halver von der Baader Bank genauso. Dass sie es wirklich tun wird, da ist er sich nicht so sicher, wenn sich die Frage stellt, mehr Integration oder
mehr auch Vergemeinschaftung von Schulden, mehr Verschuldung an sich durch einen starken europäischen Finanzminister oder doch eher die deutsche Sparpolitik, wofür dann eher die FDP stehen wird. Das wird eine deutsch-französische Freundschaft werden, die sicherlich ihre Liebe jeden Tag aufs Neue beweisen muss.
Sagt Robert Halver von der Baader Bank in einem Beitrag von Dieter Reg aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Der Firefox-Browser ist in Deutschland der zweitbeliebteste Internetbrowser auf dem PC. Dahinter steckt eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz im Silicon Valley und knapp 1000 Mitarbeitern. Quasi in direkter Nachbarschaft zu Google, Apple oder Facebook. Markus Schuller hat die Mozilla-Stiftung besucht.
Direkt an der Bahnstrecke nach San Francisco hat Mozilla seine Büros. Eigentlich unterscheidet die gemeinnützige Stiftung nur wenig von den anderen Unternehmen im Silicon Valley. Wie bei Google oder Facebook ist das Essen in der Kantine zum Beispiel kostenlos. Dennoch ist die Stiftung, also das Unternehmen, hinter dem Firefox-Browser eine Ausnahmeerscheinung im Valley.
Wir haben uns eben nicht der Vermehrung von Shareholder-Value verschrieben, sondern dem Schutz des offenen Webs als eine der größten, wertvollsten öffentlichen Ressourcen, die wir haben.
Katharina Borchert kommt aus Deutschland. Seit fast 2 Jahren ist sie für alle Innovationsprojekte bei Mozilla in Kalifornien zuständig. Keine leichte Aufgabe. Die Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist gewaltig. Die großen Tech-Unternehmen sind nur wenige Kilometer entfernt. Gute Entwickler zu finden ist schwierig.
Die allermeisten Leute, die hier arbeiten, wollen ganz gezielt hierhin kommen, weil sie eben an diese Mission glauben und dafür brennen und genau deswegen hier arbeiten und nicht in irgendeiner anderen Firma.
Bevor die 44-Jährige in Silicon Valley ging, hat sie Spiegel Online verantwortet. Nun soll sie dafür sorgen, dass der Firefox-Browser wieder Marktanteile dazu gewinnt, obwohl er gar nicht so schlecht dasteht. Zumindest ist er in Deutschland, gleich nach Google Chrome, der zweitbeliebteste Browser. Im November kommt eine ganz neue Version heraus. Das Besondere: Firefox wurde von Grund auf neu programmiert.
Nach den ersten Messungen, die wir gemacht haben, sind wir 40-50% schneller geworden, als wir das vorher waren. Man merkt das sofort. Wir haben eine Version von Firefox, die nennt sich Nightly. Das ist so eine ganz, ganz frühe Developer Edition. Da kann man auch schon eine andere Optik sehen und vor allen Dingen aber ausprobieren, wie viel schneller und stabiler Firefox geworden ist.
Wer schon jetzt neugierig ist, kann sich auf den Mozilla-Seiten die jeweils jüngste Entwicklerversion herunterladen. Im Browsergeschäft ist Schnelligkeit die vermutlich wichtigste Eigenschaft. Obwohl das Suchmaschinenunternehmen Google mit seinem Chrome-Browser Konkurrent ist, gibt es zwischen Mozilla und Google einen Vertrag. Und der sorgt dafür, dass Mozilla Geld verdient und damit seine Projekte finanzieren kann.
Dadurch, dass wenn man Firefox benutzt und man sucht im Internet was, dann verdienen ja die Suchmaschinen über Werbung Geld und wir kriegen davon einen kleinen Anteil ab. Und wir haben Verträge mit allen großen Suchmaschinen, Yahoo hier in Nordamerika, mit Google in Europa, mit Yandex in Russland und haben auch weiterhin ausgesprochen gutes kollegiales Verhältnis zu Google.
Katharina Borchert und ihr Team schrauben aber nicht nur an der Geschwindigkeit von Firefox. Das nächste große Ziel: Firefox soll Sprache verstehen.
Wir haben schon die ersten Experimente, Spracherkennung in Firefox einzubauen. Ich glaube, auch das wird ja immer wichtiger, und zwar sowohl am Desktop als auch im mobilen Firefox oder anderen mobilen Produkten.
Damit das aber gelingt, ist die Mozilla-Stiftung auf die Hilfe der Internetnutzer angewiesen. Unter Common Voice kann jeder Sprechproben abgeben, sagt Katharina Borchert.
Man braucht keine besonderen Kenntnisse. Man kann entweder auf die Common Voice Website gehen oder die App runterladen. Und da sind dann einzelne Sätze und die spricht man einfach ganz kurz ein. Und dadurch schaffen wir das, über einen gewissen Zeitraum eine sehr globale Community einzubinden. Und wirklich jeder kann das machen. Jeder ist eingeladen, mitzumachen und seinen Teil dazu beizutragen.
Sagt Katharina Borchert von der Mozilla Foundation in einem Beitrag von Markus Schuller. Nirgends ist die Grenze zwischen Arm und Reich so scharf und deutlich wie in der Hauptstadt von Peru. Eine fast 10 Kilometer lange Mauer, zum Teil mit Stacheldraht bewehrt, trennt hier Slums von Villenvierteln. Auf der einen Seite der Mauer gehört ein Pool zum Lebensstandard. Die Nachbarn auf der anderen Seite haben nicht einmal Wasser zum Kochen und Waschen. Die Mauer quer durch die Stadt Lima ist noch älter als die Berliner Mauer, aber sie steht noch immer und die extreme Ungleichheit in Perus Gesellschaft scheint zementiert zu sein.
Die Schandmauer, so nennen sie die Mauer hier in Alta Pamplona, einem der trostlosesten Elendsviertel am Rand von Lima. Kleine, notdürftig zusammengezimmerte Hütten klammern sich an den steilen Berghang, Straßenköter zerfleddern Müllsäcke, Kinder spielen auf den Schlammpisten, die hier die Straßen ersetzen. Und oben über dem armen Viertel, auf dem Grat des San Francisco-Hügels, steht die Mauer. Knapp 3 Meter hoch, zum Teil mit Stacheldraht bewehrt, zieht sie sich kilometerweit über die Hügel von Lima. Aus der Ferne erinnert sie sogar an die Berliner Mauer, nur die Wachtürme fehlen.
Bueno, lo que yo sé es que divide a la
Was ich darüber weiß, ist, dass sie das Viertel dahinter, es heißt Las Casuarinas, von uns hier trennt. Sie haben sie gebaut, damit die Leute von hier nicht mehr nach drüben kommen. Deswegen haben sie eine Mauer gebaut. Las Casuarinas ist eines der besten Wohnviertel der 10-Millionen-Metropole. Moderne Villen mit Garten und Swimmingpool und Blick aufs Meer stehen hier, natürlich streng abgeschirmt. Das ist irgendwie auch eine Form, um uns zu diskriminieren. Wir hier auf dieser Seite sind ganz einfache Leute und die da drüben haben etwas mehr Geld. Aber sie denken, dass wir rüberkommen, dorthin, wo sie wohnen und ihnen ihre Sachen wegnehmen oder was auch immer sie sich denken. Deswegen gibt es diese Mauer, um uns von ihnen zu trennen, damit wir eben nicht rüberkommen. In Alta Pamplona, in Sichtweite des Villenviertels, gibt es weder fließendes Wasser noch Kanalisation. Manche Hütten haben Strom, aber der wird illegal irgendwo abgezwackt. Eine reguläre Stromversorgung gibt es nicht. Überall rund um die Hauptstadt von Peru wuchern solche Viertel regelrecht in die kargen Wüstentäler hinein. Das Problem heißt Landflucht. Jedes Jahr kommen tausende Familien in der Metropole an und fördern so auch den Wirtschaftsboom, den Lima erlebt. Aber Platz haben die Neuankömmlinge eigentlich nicht mehr. Ein ziemlich altes Problem. Die ersten Abschnitte der Mauer wurden schon in den 50er Jahren gebaut, damit die Landflüchtlinge mit ihren Hütten den Reichen in ihren Villen nicht zu nahe kommen. Die Mauer von Lima ist also älter als die Berliner Mauer und sie wurde seitdem immer wieder erweitert. Auf der anderen Seite der Mauer, in Casuarinas, haben die Hunde es besser als die Straßenköter von Pamplona. Hier müssen sie nicht im Müll wühlen. Im Gegenteil, kleine Schoßhündchen werden in gepflegten, sauberen Parks Gassi geführt. Diese Mauer wurde wegen der Kriminalität errichtet, aber normalerweise sieht man sie nicht so, sondern als Grenze zwischen den sozialen Klassen. Daher der schlechte Ruf, aber sie hat ihre guten und schlechten Seiten, so wie alles. Sie hat die Kriminalität verringert. Wir sind zwar auch nicht für solche Trennungen, aber sie hat dazu beigetragen, die Kriminalität hier zu verringern. Diese Mauer steht schon so lange, wir haben uns an sie gewöhnt. Viele finden sie zwar nicht gut, aber bevor sie gebaut wurde, sind viele Menschen von dort runtergekommen und haben hier geklaut. Argumente, die den Nachbarn im armen Viertel Alta Pamplona allerdings ziemlich seltsam vorkommen. Die können Mauern bauen, so viel sie wollen. Aber ich sage dir, Gauner gibt es überall. Und manchmal tragen sie sogar Hemd und Krawatte und sind weiß. Und man sieht es ihnen nicht gleich an. Aber sie sind auch Gauner, nur mit Krawatte. Wir finden das alle diskriminierend. Stell dir mal vor, dass dir jemand so etwas vor die Nase setzt, damit er dich nicht mehr sieht oder damit er dich nicht trifft. Dabei sind wir doch auch Menschen.
Sagt dieser Mann aus Lima in einem Beitrag von Ivo Marocek. Am Mittwoch trifft der FC Bayern München in der Champions League auf die Glamour-Truppe von Paris Saint-Germain. Seit die Scheichs aus Katar beim Pariser Hauptstadtclub das Sagen haben, wird mit Geld um sich geworfen. Jüngstes Beispiel sind die Transfers von Neymar und Mbappé. Zusammen haben die Spieler schlappe 400 Millionen Euro Ablöse gekostet. Gibt es wirklich keine Grenzen, fragt Barbara Kostolnik.
Natürlich sei alles mit rechten Dingen zugegangen beim Transfer von Kylian Mbappé nach Paris. Was für eine seltsam unpassende Frage. Die Augenbrauen von PSG-Clubchef Scheich Nasser El-Khelaifi zucken, als er sie dann doch beantwortet. Wir sind total transparent. Wir haben nichts zu verbergen. Ich habe der UEFA gesagt, sie können gerne mit Vergnügen unsere Büros durchsuchen. Wir verstecken nichts. Wir haben uns komplett regelkonform verhalten. Details zum Deal kann ich leider keine nennen. Vielen Dank. 180 Millionen wird das Juwel des französischen Fußballs kosten. Mittels einer hochkomplexen Leihkaufkonstruktion wurde Mbappé von Monaco nach Paris transferiert. Das Financial Fair Play, kein Thema für Paris. Geld spielt keine Rolle, im Übrigen auch nicht für den Spieler, der sehr nonchalant auf die Frage nach den irren Ablösesummen, die Paris zahlt, antwortete. Für mich ist der Preis eines Spielers ziemlich nebensächlich. Meine Ablösesumme wird nichts an meiner Art zu denken, zu leben oder zu spielen ändern. Das Geld kommt nicht aus meiner Tasche und geht nicht in meine Tasche. Also das wird mich nicht quälen. Wenig Qual auch bei Neymar, dem anderen 222 Millionen Einkauf, der bei seiner Vorstellung in Paris treuherzig versicherte, natürlich nicht wegen des Geldes in die französische Hauptstadt gekommen zu sein. Leute, die das behaupten, haben keine Ahnung von meinem Leben. Niemals habe ich mich von Geld leiten lassen. Was mich antreibt, ist mein Glück und das meiner Familie. Ich folge immer meinem Herzen, völlig unabhängig vom Geld. Aber 3 Millionen Euro im Monat sind auch nicht zu verachten. Pro Tag verdient der Star also 100.000 Euro netto. Für PSG-Clubchef Nasser El-Khelaifi gut angelegtes Geld. Dass der Neymar-Effekt via Marketing und Merchandising die Marke PSG explodieren lässt, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Trotzdem soll natürlich das Sportliche im Vordergrund stehen. Neymar ist hierher gekommen wegen unseres Projekts PSG, an das er glaubt und das ihn motiviert. Ich garantiere Ihnen, er kann woanders mehr Geld verdienen als hier. Glauben Sie mir, er ist nicht wegen des Geldes gekommen. Bislang war Paris Saint-Germain ja eher als Geldvernichtungsmaschine verschrien. Über 1 Milliarde Euro haben die Geldgeber aus Katar seit 2011 in Spieler investiert. Gerechnet hatte es sich nicht. Vor allem das Hauptziel, der Gewinn der Champions League, wurde mit schöner Regelmäßigkeit verfehlt. Mit Neymar und Mbappé soll diese Scharte nun endgültig ausgewetzt werden, koste es, was es wolle.
Barbara Kostolnik über die Goldjungs vom Fußballclub Paris Saint-Germain. Das war unser Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.